Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Annika Schneider, hallo. Die Affäre Schlesinger, die begann vor ein paar Wochen als Skandal um die RBB-Intendantin. Sie erinnern sich. Vorwürfe wegen Vetternwirtschaft, dann ihr Rücktritt, die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen. Inzwischen geht es aber nicht mehr nur um eine Causa Schlesinger, sondern es setzt sich ein neuer Begriff durch. Das System Schlesinger. Denn in den Schlagzeilen, da sind jetzt nicht mehr nur ein teurer Dienstwagen und exklusive Abendessen für die Intendantin, sondern auch fragwürdige finanzielle Boni für die gesamte Führungsriege des RBB. Immer neue Details kommen ans Licht und wir gehen heute der Frage nach, wo soll das enden? In der Sache Schlesinger, da können wir aktuell fast jeden Tag etwas Neues vermelden. Das liegt vor allem daran, dass die Missstände der Öffentlichkeit nur häppchenweise verabreicht werden. Einer ist ziemlich sauer, dass sich die Aufarbeitung im RBB so hinzieht, nämlich Tom Buro, der WDR-Intendant und ARD-Vorsitzende.
Normalerweise nach dem Rücktritt der obersten Verantwortlichen oder obersten Verantwortungsträgers beruhigt sich die Lage. Aber das ist hier nicht der Fall. Es wird immer unruhiger, immer unstabiler. Und für die ARD wird es auch immer unstabiler. Und das ist das, was uns betrifft als ARD. Wir können nicht mehr verlässlich sagen, stimmt das, was wir für die ganze ARD behaupten? Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann müssen wir jetzt das auch mal sagen.
Die anderen ARD-Anstalten trauen der Geschäftsleitung des RBB nicht mehr zu, die Vorwürfe zügig aufzuarbeiten. Und Tom Buro sagte auch, es besteht die Gefahr, dass sich die Strukturen des RBB anfangen aufzulösen. Ob er diese Gefahr, dass die RBB-Strukturen sich auflösen, auch sieht, das habe ich heute Mittag Hubertus Gersdorf gefragt, Professor für Staatsverwaltungs- und Medienrecht an der Universität Leipzig.
Also die Gefahr sehe ich offen gestanden überhaupt nicht, weil die Gremien des RBB ja tagen und auf diesen Sitzungen auch die entsprechenden Entscheidungen getroffen wurden. Also heute vor einer Woche wurde die Intendantin Schlesinger vom Rundfunkrat des RBB abberufen mit sofortiger Wirkung. Heute tagt der Verwaltungsrat des RBB und entscheidet über die fristlose Kündigung des Dienstvertrages. Also, dass die Organe des RBB nicht handlungsfähig sind und die Strukturen in Auflösung begriffen sind, kann ich im Moment so nicht feststellen. Hinzu kommt noch, dass der RBB-Rundfunkrat auch am Donnerstag abermals zusammentritt und dann A, über die Geschäftsführung zu entscheiden hat, aber B auch über sich selbst.
Das wissen wir natürlich noch nicht, was heute Nachmittag oder dann auch am Donnerstag entschieden wird. Aber wenn wir auf die aktuelle Geschäftsleitung blicken, zum Beispiel auf den aktuellen Interimsintendanten Hagen Brandstätter, der hat erst abgestritten, dass es ein Bonussystem für Führungskräfte gibt. Inzwischen ist klar, er hat selbst wohl davon profitiert. Das heißt, inzwischen gibt es unter anderem von Redaktionsausschuss auch die Forderung, die ganze Geschäftsleitung muss eigentlich zurücktreten. Wer kann da jetzt noch Aufklärung leisten, wenn auch hohe Führungspositionen mit kompromittierten Personen womöglich besetzt sind?
In der Tat, das Verhalten und die Aussagen vom geschäftsführenden Intendanten mögen irritierend sein. Aber ob Herr Brandstätter noch das Vertrauen des Rundfunkrates des RBB hat, darüber befindet der Rundfunkrat. Und nur wenn der RBB-Rundfunkrat keine Entscheidung treffen sollte oder sogar der Verdacht bestehen sollte, dass der Rundfunkrat selbst seiner Aufgabe nicht nachkommt, kann man sich weitere Gedanken machen.
Nun ist es ja so, dass am Samstag die Rundfunkratsvorsitzende Friederike von Kirchbach auch zurückgetreten ist. Sie haben gerade gesagt, wenn der Rundfunkrat nicht mehr in der Lage ist, aufzuarbeiten, dann muss man sich weitere Gedanken machen. Diese weiteren Gedanken würden ja vermutlich in den Brandenburger Landtag führen, der die Rechtsaufsicht hat und ja jetzt auch schon in einem Ausschuss das Thema beackert. Welche Möglichkeiten hätte die Politik einzugreifen, wenn es so weit kommt?
Ganz allgemein ist es extrem problematisch, wenn der Staat eingreift. Wir haben aus sehr, sehr guten Gründen, aus Gründen unserer Geschichte, unserer nationalsozialistischen Vergangenheit, aber auch der DDR-Vergangenheit, mit der Erfahrung eines durch den Staat geführten Mediensystems unsere Erfahrung gemacht. Und deswegen sind wir sehr gut beraten, dass wir die Staatsferne des Rundfunks und damit auch des RBB sehr, sehr ernst nehmen. Und die Rundfunkaufsicht, die Rechtsaufsicht, hat nur sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten. Kann im Prinzip auch nur dann reagieren, wenn der Rundfunkrat überhaupt keine Maßnahmen trifft und krass rechtswidrig handelt. Und einen solchen evidenten Verstoß gegen Recht kann ich derzeit nicht feststellen und auch nicht prognostizieren. Also von daher glaube ich, ist die Staatsaufsicht sehr gut beraten, auch auf Kommentare zu verzichten.
Aber der Vollständigkeit halber, welche erforderlichen Maßnahmen wären das denn dann, die da möglich wären?
Die Rechtsaufsicht hat die Möglichkeit für den Fall, dass Organe des RBB rechtswidrig handeln, anzuordnen und den RBB aufzufordern, diese Rechtsverletzung zu beseitigen. Und wenn diese Beseitigung nicht erfolgen sollte, dann kann in der Tat die Rechtsaufsicht den RBB auch anordnen, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Aber ob die Anordnung jetzt auch so weit geht, eine ganz bestimmte Person, ich denke jetzt mal einen bestimmten Intendanten, eine Intendanten in das Amt zu bringen, das würde ich für zu weitgehend halten, weil durch die Bestimmung des Staates, wer das zentrale Amt der Intendanz wahrnimmt, natürlich der Staat auf die programmliche inhaltliche Arbeit Einfluss gewinnen würde. Und so weit dürften diese Befugnisse nicht gehen.
Lassen Sie uns mal kurz noch auf die anderen ARD-Anstalten schauen, die Sie gerade auch angesprochen haben. Tom Buro hat sehr klar gesagt, dass dieser Vertrauensentzug, den die Intendantinnen und Intendanten jetzt ausgesprochen haben, kein formaler Ausschluss des RBB aus der ARD ist. Hätte die ARD denn überhaupt solche Mittel und Möglichkeiten, um gegen den RBB vorzugehen, wie zum Beispiel einen Ausschluss? Oder kann sie jetzt nur zuschauen und von außen kommentieren?
Also sie kann in der Tat nur von außen kommentieren. Einwirkungsmöglichkeiten welcher Landesrundfunkanstalt oder gar der ARD, die überhaupt gar kein Rechtsträger ist, auf den RBB gibt es nicht. Und deswegen gibt es allenfalls informelle Einwirkungsmöglichkeiten. Also die anderen Landesrundfunkanstalten können Empfehlungen aussprechen, die dann der Rundfunkrat in Wahrnehmung seiner Autonomie am Donnerstag berücksichtigen kann, aber keinesfalls muss.
Sagt der Medienrechtler Hubertus Gersdorf, mit dem ich darüber gesprochen habe, wer beim RBB eingreifen müsste, wenn die Aufklärung des Senders im eigenen Haus scheitern sollte. Medias Res, das Medienmagazin im Deutschlandfunk hier. Der Medienrechtler Hubertus Gersdorf, der hat es soeben sehr deutlich gemacht. Im RBB sind jetzt vor allem die Aufsichtsgremien am Zug, also der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat. Wobei die Vorsitzende des Rundfunkrats, Friederike von Kirchbach, am Samstag zurückgetreten ist. Sie ist hauptberuflich Pfarrerin und sagt, sie wolle ihre berufliche Integrität nicht in Frage stellen lassen. Immer wieder war in den vergangenen Wochen zu lesen, dass es eben nicht reicht, die Kontrollgremien mit Ehrenamtlichen zu besetzen und dass die Rundfunk- und Verwaltungsräte viel besser ausgestattet werden müssten. Das hat mein Kollege Christoph Sterz aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion zum Anlass genommen. Er hat mal bei allen öffentlich-rechtlichen Sendern nachgefragt, wie die Aufsichtsgremien dort überhaupt arbeiten. Er hat dazu einen ziemlich langen Fragenkatalog an alle betroffenen Gremien geschickt. Und er hat mir kurz vor der Sendung davon berichtet, was bei seinen Recherchen herausgekommen ist.
Vor allem, dass es wirklich sehr große Unterschiede gibt, was Ausstattung und Aufgaben angeht. Kommen wir erstmal zur Ausstattung, damit zu den Gremienbüros. Die arbeiten den Rundfunkräten und den Verwaltungsräten zu. Die haben viele Aufgaben, sind die wichtigste Anlaufstelle für die Gremienmitglieder. Und ja, die sind auch deshalb sehr wichtig, weil eben diese Gremienmitglieder alle ehrenamtlich tätig sind. Da ist natürlich eine gute Begleitung wichtig, damit die auch vernünftig kontrollieren können. Und ich sag vielleicht einmal kurz, was die zum Beispiel machen. Also die bereiten die Sitzungen vor, die rechnen auch mal Sachen nach oder durch und die recherchieren was für die Verwaltungsräte oder die machen vielleicht auch mal auf ein wichtiges Thema aufmerksam. Die kümmern sich um Fortbildung und arbeiten auch ganz grundsätzlich den Vorsitzenden zu. Also viele Aufgaben, für die es auch helfen kann, wenn es da mehrere Leute gibt, auch mit verschiedener Expertise. Und da fällt jetzt der RBB zum Beispiel besonders auf. Da sind nämlich nur zwei gehobene Sachbearbeiterinnen im Gremienbüro für alle Aufgaben zuständig, eine davon auch noch in Teilzeit. Und ehrlich gesagt, also da hätten wahrscheinlich schon längst die Alarmglocken läuten müssen, dass da den ehrenamtlichen Kontrolleuren kaum ausreichend zugearbeitet werden kann, vermutlich.
Zwei Sachbearbeiterinnen klingt nicht viel. Ist das denn ein generelles Problem? Wie sieht es bei den anderen Anstalten aus?
Also es ist so, dass neben dem RBB die Gremienbüros der kleineren Häuser alle ziemlich dünn besetzt sind. Radio Bremen zum Beispiel hat nur eine halbe Stelle für den Verwaltungsrat. Der Hessische Rundfunk und das Deutschlandradio haben aktuell zwei Stellen insgesamt für den vor allem fürs Programm zuständigen Rundfunkrat und eben den fürs Finanzen zuständige Verwaltungsrat. Der Saarländische Rundfunk hat eine inhaltlich arbeitende Person für beide Gremien zusammen.
Es wird aber bei den großen Anstalten WDR, SWR anders aussehen, oder?
Das ist anders, aber da gibt es auch mindestens eine Auffälligkeit, und zwar der SWR, das ist die zweitgrößte ARD-Anstalt, die hat nur insgesamt zwei inhaltlich arbeitende Menschen im Gremienbüro. Der WDR als größte ARD-Anstalt hat 7, der BR 6 Planstellen fürs Inhaltliche und das ZDF hat als Haus mit den meisten Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag alleine 7 Sachbearbeiterinnen und 5 inhaltlich arbeitende Menschen im Gremienbüro. Und ja klar, also die Zahl alleine sagt jetzt vielleicht noch nicht so richtig viel aus, aber sie ist ja schon ein Hinweis drauf, ob die vielen Aufgaben überhaupt erstmal in der Theorie bewältigt werden können.
Also ein Punkt, wo man nachbessern müsste in Zukunft, damit so etwas wie jetzt bei der Causa Schlesinger im RBB nicht nochmal passiert?
Die Gremien vom RBB selbst, die sagen ganz klar, dass die personelle Ausstattung nicht ausreichend ist. Von anderen Anstalten ist sowas Ähnliches zu hören, mit Blick auf den Plan der Politik, dass die Aufsichtsgremien bald noch mehr Aufgaben bekommen sollen. Zum Beispiel die SWR-Gremien, die halten eine personelle Aufstockung für unabdingbar. Die Kontrolleure vom Saarländischen Rundfunk sehen auch Nachbesserungsbedarf. Und auch die Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD, das ist die, die alle Gremien der ARD koordiniert, die sieht das mit Sorge, dass die Geschäftsstellen zum Teil so unterschiedlich ausgestattet sind.
Jetzt haben wir über die Büros geredet, über die finanzielle Ausstattung, aber das ist ja nicht alles, damit die Öffentlich-Rechtlichen vernünftig kontrolliert werden können. Wie sieht es mit den Menschen aus, die in den Aufsichtsgremien selbst sitzen?
Ja, da ist es ja besonders wichtig, dass da Menschen drin sind, die auch wissen, was sie zu kontrollieren haben und auch wie sie das tun können. Vor allem im Verwaltungsrat, weil es da ja um alles Geschäftliche geht. Also, dass die Rundfunkbeiträge auch wirklich sinnvoll verwendet werden. Und dafür hilft es zum Beispiel, Bilanzen lesen zu können. Aber die Anforderungen an die Verwaltungsräte, die sind alle einzeln geregelt, je nach Haus, zum Beispiel im WDR-Gesetz, im Radio Bremen-Gesetz und so weiter. Und zum Teil gibt es da wirklich sehr genaue fachliche Vorgaben, zum Teil aber auch überhaupt nichts dazu.
Sie haben sich das ja durchgelesen. Welcher Sender ist denn da am strengsten?
Die kleinste und die größte ARD-Anstalt, das sind die genauesten an der Stelle. Bei Radio Bremen ist genau festgeschrieben, welche Qualifikationen die Mitglieder vom Verwaltungsrat mitbringen müssen. Also eine Person muss ein Wirtschaftsprüfungsexamen haben zum Beispiel, die Befähigung zum Richteramt jemand oder auch einmal Kenntnisse im Bereich der Personalwirtschaft. Das ist beim WDR quasi genauso. Beim MDR und beim NDR auch, ein bisschen weniger streng definiert. Beim Bayerischen Rundfunk gibt es auch sowas mit einer Sollregelung. Und beim Deutschlandradio, da gibt es zumindest zwei externe Sachverständige. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch Häuser, in denen es beim Verwaltungsrat gar keine fachlichen Vorgaben gibt. Das ist so beim SWR, RBB, ZDF, HR und beim Saarländischen Rundfunk.
Das sind die Qualifikationen. Wie sieht es denn mit den Aufgaben aus? Unterscheiden sich die Verwaltungsräte denn darin, bei was sie genau dem Intendanten oder der Intendantin auf die Finger schauen dürfen?
Ja, und zwar vor allem ab wann der Verwaltungsrat Ausgaben vom Intendanten oder von der Rundfunkanstalt oder der Intendantin genehmigen muss. Das sind jetzt keine Programmausgaben damit gemeint, Filmrechte, Babylon-Berlin-Projekte oder sowas, sondern sowas wie Schlesingers berühmt gewordene Büroausstattung zum Beispiel oder Planungen für einen Neubau. Das fängt an beim Saarländischen Rundfunk, da redet der Verwaltungsrat mit ab 62.500 Euro, ziemlich niedrig. Bei vielen anderen wie dem Deutschlandradio oder Radio Bremen, WDR, ZDF, da liegt das so zwischen 100.000 und 250.000 Euro. Aber zum Beispiel beim MDR, beim Mitteldeutschen Rundfunk, da muss der Verwaltungsrat erst zustimmen bei mehr als 2 Millionen Euro, beim Bayerischen Rundfunk ab 3 Millionen Euro und beim NDR, Norddeutschen Rundfunk, sogar erst ab 5 Millionen Euro.
Was der Intendanz dann natürlich einen ziemlich großen Spielraum lässt, oder?
Ja, also das sind hohe Summen, aber diese Genehmigungsschwellen, die sind zum Glück nicht alles. Also der Intendant, die Intendantin muss sich von den Kontrolleuren auch den Wirtschaftsplan genehmigen lassen fürs nächste Wirtschaftsjahr. Es gibt Wirtschaftsprüfer, die gucken, ob dieser Plan auch eingehalten wurde. Dann gibt es noch die Landesrechnungshöfe, die die Öffentlich-Rechtlichen auch genau prüfen und natürlich auch die berühmt-berüchtigte KEF, diese Expertenkommission, die ja ebenfalls auf die Zahlen guckt.
Trotzdem riesige Unterschiede zwischen den Sendern. Gibt es Pläne, das zu vereinheitlichen, vielleicht vor allem bei den Sendern, die das eher lax handhaben, nachzubessern?
Das wäre Sache der zuständigen Landesregierung und Landesparlamente. Da ist mir jetzt aktuell keine Initiative in dieser Richtung bekannt. Und dass die Gremien alle so und so viel mehr Personal bekommen sollen oder dass es da wirklich eine Linie gibt, einen Standard, dazu gibt es jetzt bisher auch wirklich noch nichts Konkretes. Aber der aktuelle ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buro, der sagt zumindest, dass sich die ARD-Anstalten die Ausstattung der Gremien jetzt genau anschauen werden. Das heißt, da passiert ja sowieso gerade so schnell so viel, dass ich da in dieser Richtung auch schon noch was tun kann, eben auch was einheitliche Grundlagen angeht für die Kontrolleure der Öffentlich-Rechtlichen.
Mein Kollege Christoph Sterz hat recherchiert, wie gut die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Sender ausgestattet sind und vor allem, wo es noch Nachbesserungsbedarf gibt. Wenn Sie diese Recherche noch einmal in Ruhe nachlesen wollen, vielleicht auch im Hinblick auf andere Sender, dann können Sie das auf unserer Internetseite tun, www.deutschlandfunk.de/mediasres. Und da finden Sie auch einen aktuellen Überblick über all das, was rund um die Vorwürfe gegen Patricia Schlesinger bisher bekannt und schon passiert ist. Russland und Ukraine, das sind zwei Länder, über die wir aktuell ganz viel sprechen. Belarus hingegen ist fast aus den Medien verschwunden. Dabei werden dort Andersdenkende weiter verfolgt, auch und gerade Journalistinnen und Journalisten. 28 sind derzeit im Gefängnis, das sagt der belarussische Journalistenverband. Eine davon ist die Investigativjournalistin Katerina Barwalowa. Sie arbeitet unter Pseudonym für den Exilsender Belsat, der in Polen sitzt. Und sie ist schon 2020 verhaftet worden wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Nun im Juli wurde sie noch einmal verurteilt zu weiteren 8 Jahren wegen angeblichen Staatsverrats. Gesine Dornblüt kennt den Fall.
Das erneute Urteil gegen die 28-jährige Journalistin Katerina Bachwalowa sei schwer zu ertragen, sagt Andrei Bastunets, Vorsitzender des belarussischen Journalistenverbands BASCH.
Sie hat bereits 1,5 Jahre abgesessen und hätte in 5 Monaten freikommen können. Dass sie nun weitere 8 Jahre im Gefängnis bleiben muss, kann man nur als Rache verstehen, für ihre aktive und unbeugsame Haltung sogar hinter Gittern.
Die Urteile belarussischer Gerichte gegen Journalisten werden immer härter. Anfang August wurde Irina Slaunikava, gleichfalls Mitarbeiterin von Belsat, in Gomel zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie mit einer, wie es heißt, extremistischen Organisation kooperiert habe. Gemeint war ihr Arbeitgeber. In Grodno läuft derzeit der Prozess gegen Denis Iwaschenko. Die Anklage wirft ihm Staatsverrat vor. Der Journalist hatte zu dem brutalen Vorgehen der Sondereinheiten gegen friedliche Demonstranten im Sommer 2020 recherchiert. Ihm drohen 15 Jahre Haft. Andrei Bastunets vom Journalistenverband kann die Prozesse nur aus dem Ausland verfolgen. Er selbst ist nach Litauen geflohen.
All diese Verfahren gegen Irina Slaunikava, gegen Denis Iwaschenko in Grodno werden nicht öffentlich geführt. Wir hören sehr wenig darüber, was im Gericht geschieht, und von den Urteilen erfahren wir oft erst im Nachhinein. Ich weiß aber, dass Journalisten und Vertreter westlicher Botschaften oft zu den Verhandlungen fahren, auch wenn sie nicht in den Saal gelassen werden, einfach um Solidarität zu zeigen.
In Belarus sind mittlerweile fast alle unabhängigen Medien zu extremistischen Organisationen erklärt worden. Wer für sie arbeitet, macht sich strafbar. Trotzdem gäbe es immer noch Kollegen im Land, die dies wagten, allerdings unter Pseudonym. Und selbst viele Experten ließen sich nur noch anonym zitieren, erzählt Bastunets. Nach Angaben des Journalistenverbands haben rund 300 Journalisten Belarus mittlerweile verlassen.
Wenn man mal etwas Positives sagen will, dann ist das Wichtigste, dass die Journalisten trotz allem professionell weiterarbeiten. Die Umsiedlung hat ganz gut geklappt. Aber mit der Zeit entstehen natürlich neue Probleme, juristischer Art, Stichwort Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, und materieller Art, denn vieles wird teurer, Wohnraum, aber auch eine Redaktion zu unterhalten.
Anton Trafimowitsch hat Belarus im August 2021 verlassen. Er arbeitete für Radio Free Europe und floh, als seine Kollegen festgenommen wurden. Mit seiner Frau lebt er nun in Warschau. Dort fühlt er sich sicher, aber die Gewalterfahrungen in Belarus haben Spuren hinterlassen.
Letztes Jahr gab es hier in Polen eine große Demonstration. Da hatte ich diverse Flashbacks, als ich die Menschenmenge und Dutzende von Polizeiwagen sah. Ich habe mir gesagt, die sind zu meiner Sicherheit hier, aber es ist trotzdem sehr schwer.
Anton Trafimowitsch ist mittlerweile ins Medienmanagement gewechselt. Er fühlt sich zu ausgebrannt, um Geschichten zu schreiben. Für seine Kollegen, die weiter aus dem Exil über Belarus berichten, ist er voller Bewunderung.
Sie berichten weiter über Dinge, die in Belarus passieren und mit Belarus zu tun haben. Und sie finden immer noch Gesprächspartner in Belarus. Wenn man sich Umfragen anschaut, leben die meisten User belarussischer Telegram-Kanäle im Land. Die User schicken den Journalisten Informationen und die machen daraus Artikel. Das sind tausende Leute, die die Redaktionen im Ausland mit Informationen aus Belarus versorgen. Manchmal kommen dabei sogar Lifestyle-Geschichten raus.
Eines besorgt ihn. Trotz der großen Anzahl belarussischer Nachrichtenkanäle in den sozialen Medien glichen sich diese einander inhaltlich immer weiter an. Es gäbe kaum noch Exklusivgeschichten und die Qualität der Berichterstattung aus dem Exil über Belarus nehme über kurz oder lang ab.
Ein Grund, warum wir dort immer wieder hinschauen. Gesine Dornblüt hat uns auf den neuesten Stand gebracht.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Guido Besen. Ich bin Reporterchef beim Stormanner Tageblatt in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein. In unserer Aufmachung beschäftigen wir uns morgen mit dem trockenen Sommer, der inzwischen den Baumbestand in der Kreishauptstadt gefährdet. Die Verwaltung geht davon aus, dass ein gewisser Prozentsatz diesen Sommer nicht überleben wird. Und in der Folge sollen künftig Bäume nachgepflanzt werden, die den veränderten Klimabedingungen besser standhalten.
Wenn Sie auf der Suche nach mehr Medienthemen sind, dann kann ich Ihnen nur unseren Podcast ans Herz legen, wo wir ein bisschen tiefer eintauchen in das, was uns hier in der Medienredaktion bewegt. Nach Redaktionsschluss zu finden in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Im Büchermarkt ist gleich die Literaturkritikerin Elke Heidenreich zu Gast mit dem Titel Fast nackt, letzte Texte, den sie herausgegeben hat, mit Gedanken vom Opernregisseur Hans Neuenfels. Mein Name ist Annika Schneider. Schönen Nachmittag Ihnen.